etwas zum historischen Erbe sagen, um ein bisschen den Hintergrund klar zu machen, auf dem linke Positionen zum Thema Nahostkonflikt, Zionismus, Judentum, Israel, Palästina und so weiter, auf dem die sich abspielen und um vielleicht ein bisschen eine Folie im Hinterkopf zu haben, was so an, ich sag mal, historischem Erbe wirklich mitgetragen wird, oft ohne bewusst zu sein, was aber natürlich vielfältig wieder gebrochen wird. Ich werde das dann ein bisschen genauer am Beispiel der deutschen Linken uns anschauen und ein bisschen als eine Gegenfolie dann die britische Linke, das ist vielleicht nicht so ausführlich, um im Abschluss ein bisschen was zu den Problematiken, den Identifikationen, den exklusivistischen Positionen, die sich da bilden, zu sagen und vielleicht ein paar Ansatzpunkte dafür zu entwickeln, wie eine universalistische Position im Nahostkonflikt aussehen könnte. Ja, zum ersten Teil. Das werde ich nur ganz, ganz kurz abhandeln können, aus schlichten Zeitgründen. Das Verhältnis der Linken zum Thema Nahostkonflikt, und das bedeutet, also die Geschichte der Linken ist lang, wenn man will, seit dem Beginn einer Idee des Sozialismus, vielleicht sagen wir seit dem 18. Jahrhundert, haben wir immer ein Verhältnis, zunächst erstmal natürlich zum Judentum, den Nahostkonflikt gab es natürlich da noch nicht, was sich als sehr problematisches Verhältnis beschreiben lässt. Und dabei geht es weniger darum, dass einige der beispielsweise der französischen Frühsozialisten ausgemachte Antisemiten waren, die sich sowas gedacht haben, wie es müsste einen wirtschaftlichen Numerus Clausus für sie geben oder bis hin zu expliziten Vernichtungsdrohungen an die Jüdinnen und Juden. Das ist wohl kaum ein Erbe, was in der späteren Entwicklung noch eine Rolle gespielt hat. Ich will es eben nur der Vollständigkeit halber nennen. Was durchaus noch seine Spuren heute hinterlässt, ist das schwierige Verhältnis, in dem der Marxismus von Anbeginn an zum Antisemitismus stand. Da ist zunächst einmal zu sagen, dass der Marxismus in der Regel, also abgesehen von dieser Frühphase, frei war von antijüdischen Vorurteilen oder expliziten Abneigungen gegen die Juden. Was es aber durchaus gab, ist eine aus heutiger Sicht eigenwillige Auffassung vom Antisemitismus, nämlich die Vorstellung, dass es sich bei ihm um ein bloßes Relikt handelt. Man hat es im Grunde genommen verwechselt mit dem Antijudaismus, dem christlichen, der tatsächlich ein altes Phänomen war, aber dass, wie wir das heute sehen, der Antisemitismus ein genuin modernes Phänomen ist, eine Reaktion auf bestimmte Verwerfungen, die die Durchsetzung des Kapitalismus mit sich bringt, ist damals im Wesentlichen unterschätzt worden. Dieser marxistischen Vorstellung, dass der Antisemitismus ein Relikt ist, ging auch die Vorstellung einher, dass es sich um ein Problem handelt, was mehr oder weniger kurzer Zeit absehbar war. Also man muss sich daran erinnern, dass die großen Sozialistinnen und Sozialisten damals in Jahren und Monaten ausgerechnet haben, wann sie mit der Revolution rechnen. Und bei diesem Revolutionsgedanken war immer auch verbunden die Vorstellung, dass dann sämtliche nationalen und religiösen Partikularismen schlicht verschwinden würden. Was auch noch eine Rolle gespielt hat, die Marxistinnen und Marxisten damals hofften zu einem großen Teil, man könne die Antisemiten doch noch irgendwie auf die eigene Seite ziehen. Das zeigt sich nicht zuletzt in dem Bebel zugeschriebenen Ausspruch, der Antisemitismus sei der Sozialismus der dummen Kerls. Das sind Irregeleitete, die aber am Ende genau doch noch gewonnen werden können. Auch das wieder hängt mit dieser Vorstellung vom Relikt zusammen. Und ein dritter Punkt, viele wichtige Denker, gerade Marx beispielsweise, hatten keine Vorstellung von der Existenz eines jüdischen Proletariats. Was aber durchaus bei ihnen vorkam, das war bei Engels zum Beispiel ganz anders, der das in London erlebt hat. Aber bei Marx beispielsweise war diese Assoziation, die viele andere Denker auch teilten, von Judentum mit Reichtum und Geld und Handel und so weiter, doch sehr stark auch im Vordergrund. Ein jüdischer Weg auf die Problemlage, dass die große Bedrohung, die den Jüdinnen und Juden ausgesetzt waren, durch den Antisemitismus zu reagieren, war der Zionismus. Der Marxismus hat auf Grundlage der Position, die ich jetzt geschildert habe, von Anfang an eine relativ klare Ablehnung des Zionismus immer vertreten. Das war allerdings in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, also sagen wir bis zum Ersten Weltkrieg, in der Regel eine Ablehnung aus den geschilderten, ich würde sagen, doch noch universalistischen Motiven, also nicht in erster Linie trotz dieser blinden Flecke, die es auch gab, nicht eine Ablehnung, weil man irgendwie das Jüdische ablehnte oder weil man irgendwie jüdischen Verschwörungstheorien Theorien einer jüdischen Weltverschwörung oder so anhing, sondern im Wesentlichen eine Ablehnung aufgrund eines klassenkämpferischen und internationalistischen Universalismus. Also Judentum hin oder her, das hat sich nach der Revolution erledigt, dann sind wir alle glücklich. Das ist diese Denke. Das ist allerdings eine Position, die inhaltlich bestehen bleibt, also in bestimmten Momenten und in bestimmten Momenten sich sehr ändert, weil diese universalistische Phase wird abgelöst spätestens im Stalinismus, spätestens dann, wo kommunistische oder sozialistische Regime versuchen, sich als Nationalstaaten zu etablieren, weil spätestens dann dieser universalistische Moment, dieses Moment von wir überwinden diese partikularen Schranken, verschwunden ist. Und da hat sicherlich Stalin den größten Anteil dran, der Grundlegung seines vor allem großrussisch ausgerichteten Versuchs von Sozialismus in einem Land. Das kann ich aber, wie gesagt, jetzt nicht weiter ausführen. Strukturelle Affinitäten entstehen dann, das hat Thomas Hauri sehr ausführlich beschrieben, kann man nachlesen, zwischen dem Marxismus-Leninismus, wie er unter Stalin sich herausgebildet hat, und dem Antisemitismus. Aber strukturelle Affinitäten, auch das, ich will es wirklich nur kurz erwähnen, eben strukturelle, nicht inhaltliche, die aber, also man denke an solche Sachen wie Konstruktion von identitären Kollektiven, also das Volk versus die Volksfeinde, dieser messianische Glaube, das Richtige, die in eine komplette Welt über eine komplette Welterklärung zu verfügen und eine Gegnergruppe zu haben, die quasi vernichtet werden muss, um die eigene Mission durchzusetzen. Da gibt es strukturelle Anschlussmöglichkeiten, die sich, wenn sie konkret aktualisiert werden mit einem thematischen Bezug zum Judentum, dann auch zu einer inhaltlichen Übereinstimmung werden können. Ganz anders sieht es bei der Sozialdemokratie aus. Da entwickelt sich in der Zeit vor Beginn des Ersten Weltkrieges eine Affinität zum Zionismus. Vor allem entsteht diese im Kontext einer Auseinandersetzung mit dem imperialistischen Programm der europäischen Staaten. Und es wird so etwas entwickelt wie ein sozialdemokratisches Kolonialprogramm. Da gibt es mehrere Gründe, warum sich da eine Affinität zum Zionismus herausbildet. Dazu gehört beispielsweise, dass viele der wichtigen Führer des Zionismus waren schlicht Sozialistinnen, Sozialisten, Sozialdemokraten. Sie waren ganz klar ein Gegenpol zu dem zum Bolschewismus. Also das war natürlich in der Konkurrenz, die sich zwischen diesen beiden Strömungen der Arbeiterbewegung, die sich dann gebildet hat im Verlauf des Ersten Weltkrieges, ein Moment, was im gegenseitigen Ringen um Anhänger, um Potenzial, wer kommt in die zweite, zweieinhalbte und wer kommt in die dritte Internationale, was durchaus eine Rolle gespielt hat und dann die bestehenden Differenzen verstärkt hat. Aber wie gesagt, das sollte nun mal so ein ganz kurzer Überblick sein, der eigentlich zeigen soll, dass die Linke historisch gesehen in ihrer Beziehung zum Judentum, zum Thema Antisemitismus schon immer ein problematisches Verhältnis hatte. Da waren viele hehre Ansprüche und viele praktische Probleme, die sich dann letztendlich gebildet haben, immer so ein gab so einen blinden Fleck beispielsweise durch diese Vorstellung, dass das ein Partikularproblem ist, was sich schon löst. Also wichtig war sicherlich damals die Debatte zwischen Lenin und dem BUND, also dem jüdischen Arbeiterbund von Polen und Russland, wo es darum ging, also der war ein Bestandteil der russischen Sozialdemokratie. Und es gab einen großen Streit. Diese jüdische Sektion wollte eigene kulturelle Autonomie haben. Es gab einen langen Streit darum. Lenin wollte das verhindern. Er hat ein Konzept vertreten, eines strikten zentralistischen Aufbaus einer Avantgarde-Partei, die ja schließlich die Revolution machen sollte und zwar ordentlich geführt. Für ihn war diese Vorstellung, dass es eine jüdische Parallelstruktur quasi gibt zu den normalen Parteistrukturen, nicht akzeptabel. Aber nicht aus antisemitischen Motiven, sondern schlicht, weil das nicht mehr so schlagkräftig hielt. Was dabei aber ein bisschen auf der Strecke blieb, war die Aufmerksamkeit für die spezifische Problematik des jüdischen Proletariats. Die Tatsache, dass sie ganz anders als die russische Bevölkerung beispielsweise lebten, also in anderen, wirklich anderen ökonomischen Verhältnissen, ständig bedroht waren von den Pogromen und so weiter. Ne? Also man sieht, das hat noch eine andere Seite, dass es eine spezifisch jüdisch geprägte Untergliederung der kommunistischen Partei oder damals noch sozialdemokratischen Partei geben sollte. Und diese Ambivalenzen, dass das beispielsweise von Lenin nicht gesehen wurde, das sind so von dieser Art gibt es ziemlich viele, die ein grundsätzlich schwieriges Verhältnis begründen, der Linken zum Nahostkonflikt, der dann später natürlich erst, also das war jetzt eine Zeit, wo es den Nahostkonflikt als solchen erst den Anfängen gab. Aber das sollte man im Hinterkopf haben. Neue Linke, kommen wir jetzt dazu. Jetzt geht das wieder nicht. Genau. Kommen wir jetzt erst zur Linken in der Bundesrepublik. Um das Spektrum mal ein bisschen zu schildern, ein Pol, eine Position, ich werde jetzt einfach immer mal so ein paar Beispiele aus Flugblättern oder aus Interviews zitieren, um das ein bisschen plastisch zu machen. Also wir lesen hier in einem Flugblatt der Deutschen Kommunistischen Partei: Anlässlich der blutigen und dramatischen Zuspitzung der Lage in Palästina rufen wir alle friedliebenden Menschen dazu auf, ihre Stimme gegen den anhaltenden israelischen Krieg gegen das palästinensische Volk zu erheben und mit uns laut und zahlreich zu demonstrieren. Wir halten es für notwendig, eine breite internationale Solidaritätsbewegung aufzubauen sowie eigene Delegationen in die besetzten Gebiete zu entsenden. Spenden unter dem Stichwort Palästina muss leben. Diese Positionen, die ich jetzt aufzeigen will, zeigen einerseits diese hier ganz besonders jetzt bestimmte Elemente aus diesem klassischen Erbe, was ich jetzt nur so kurz umrissen habe, wie das weitergeführt wird. Wir werden andererseits vielfach jetzt darauf stoßen, dass diese Elemente durch spezifisch nationale Bedingungen gebrochen werden. Deswegen mache ich auch den Vergleich von Deutschland und Großbritannien. Was wir hier sehen, diese Positionierung ist eine, die aus diesem klassischen Anti-Imperialismus resultiert. Ganz klar ist hier die Schuldzuweisung an Israel. Man sieht die Fortsetzung des Antizionismus hier im Hinblick auf den Nahostkonflikt, in dem man eine ganz klare Zuordnung machen kann. Wer sind die Unterdrückten, wer sind die Unterdrücker? Und was man auch sieht, ist neben dem Mitgefühl für die Palästinenserinnen und Palästinenser, dass das vor allem formuliert wird als Mitgefühl oder sowas für das palästinensische Volk, also die Begrifflichkeit, dass Kollektive da unterstützt werden beispielsweise. So, das mal als einen ersten Einblick in eine Position. Dann haben wir aber auch in Deutschland Positionen der Linken. Das sind alles jetzt Sachen, die im Laufe der zweiten Intifada entstanden sind. Also es geht jetzt nur um die Jetztzeit, sagen wir mal so ab 2000 bis jetzt. So, dann lesen wir hier eine ganz andere Position. Lang lebe Israel für den Kommunismus, aus einem Flugblatt der antideutsch-kommunistischen Gruppe Leipzig. Da steht dann drin, Der palästinensische Volksglaube ist eine Wahnvorstellung von einem judenfreien Palästina reinsten Blutes. Nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass dieser Wahn ein völkischer ist, der nicht die Menschen als Individuen begreift, sondern nur als Glieder eines homogenen Volkskörpers, als Blutsbande. Im Gegensatz dazu bedeutet Antifaschismus als Grundkonsens den Kampf gegen jede Form von Blut- und Bodenideologie und jede Volksgemeinschaft. Und das ohne Ausnahme. Lang lebe Israel. Also ne, gerade noch, lang lebe Palästina, oder ne, wie was? Genau, Palästina muss leben, jetzt lang lebe Israel. Was dahinter steht, ist jetzt sicherlich für die meisten mittlerweile nichts Neues mehr, die sogenannten Antideutschen, eine Strömung, die sich zunächst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gebildet hat, in Reaktion auf bestimmte Entwicklungen, die sie an der Linken und durchaus zu Recht kritisiert haben. Oder nicht die Antideutschen, aus bestimmten Diskussionen, wo bestimmte Positionen kritisiert wurden. Die Bewegung entstand einerseits als Kritik am Nationalismus, an dem nationalen Taumel, der mit der Wende und der Wiedervereinigung damals quasi das ganze Land erfasst zu haben schien und vieles, was bisher erreicht schien, sowas wie ein bisschen postnational ausgerichteter Konsens, der war quasi verschwunden. Aber von Anfang an hat diese Strömung, die jetzt klar die Antideutschen heißen, damals gab es noch immer so mal die Antinationalen oder die Antideutschen, hat diese Strömung sich auch gegen bestimmte Phänomene innerhalb der Linken gerichtet. Und zwar war gerade der linke Antizionismus, diese klare, eindeutige Positionierung zugunsten der Palästinenserinnen mit einer sehr starken, gelegentlich, da kommen wir noch dazu, antisemitisch konnotierten Ablehnung Israels, einer der Gründe, an denen sich diese Bewegung politisiert hat, gebildet hat. Sie ist richtig offensiv hervorgetreten und sichtbar geworden mit einigen Wandlungen, die sich bis heute durchziehen, vor allem mit dem Zweiten Irakkrieg, als damals der Irak in Kuwait einmarschiert war und die USA und ihre Alliierten dann den Irak angegriffen haben. Diese Bewegung hat damals angefangen, andere Konflikte, also in dem Fall diesen Krieg dort, mehr oder weniger in den Wahrnehmungsmustern der Situation des Zweiten Weltkriegs wahrzunehmen. Die Bedrohung Israels wurde auch durch irakische Waffen und also man erinnert sich, ja, also es wurden ja die Skat-Raketen von Irak aus nach Israel geschickt, diese Bedrohung Israels wurde ähnlich wahrgenommen wie die Bedrohung der Jüdinnen und Juden damals im Nationalsozialismus und demzufolge die Alliierten, die den Irak überfielen, also dann angriffen, ähnlich gedeutet wie die Alliierten, die damals gegen Deutschland gekämpft haben. Wenn wir uns dieses Zitat hier angucken, ist vor allem eins auffällig, die verwendeten Kategorien stammen zum Großen, also hier geht es ja jetzt in diesem Zitat, geht es ja, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, um den Nahostkonflikt. Die verwendeten Begrifflichkeiten deuten alle ein bisschen auch auf was anderes hin. Die sind alles nämlich welche, die genau aus dieser Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus stammen, also Volksgemeinschaft, Blut- und Bodenideologie. Das sollte man für die weiteren Ausführungen erstmal im Hinterkopf behalten. Ganz so neu ist das nicht, dass der Nationalsozialismus als eine Folie dient, die verwendet wird, um den Nahostkonflikt zu deuten. Das gab es auch in den 70er Jahren schon, allerdings unter anderen Vorzeichen. Da war es die linke Solidaritätsbewegung, die vor allem Israel mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt hat. Aber damit wir nicht so lange auf den Text gucken, erstmal ein Bild. Also hier sehen wir etwas, was für Linke in anderen Ländern doch in der Regel etwas sehr Ungewöhnliches ist, was man beschmunzelt oder sich nicht vorstellen kann oder nicht glaubt. Eine linke Demonstration mit Israel-Fahnen. Hinter diesem Ganzen steht natürlich eine wechsel- und wandlungsvolle Geschichte. Die ist von Martin Kloke in seiner sehr umfangreichen Untersuchung ausgeführt worden. Ich würde mal sagen, ich mache das jetzt nicht, sondern klicke das nur durch. Ich merke schon, ich liege nicht gut in der Zeit. Wir haben erleben eine Entwicklung von einer eher philosemitisch orientierten Linken, die aus der Zeit des Nationalsozialismus lernen wollte und eher pro-israelisch agiert. Wir erleben 1965 mit der Aufnahme der Beziehungen zwischen, also der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel und 1967 mit dem Sechstagekrieg einen Wandel, der so rigide ist und so umfassend, dass wir ab den 70er Jahren einen von einer ehemals israelfreundlichen Linken quasi nichts mehr finden, sondern nur noch eine ganz klar antiimperialistische, antizionistische Palästina-Solidarität. Da sind viele Faktoren wichtig. Man muss dann denken, die entstehende Beziehung zwischen Israel und den USA, die ja gerade den Vietnamkrieg führten, die Tatsache, dass sich das Israel, was so als klein und verletzlich galt, plötzlich als eine mächtige Militärmacht zeigt und so weiter. Diese Palästina-Solidarität war aber von einer Eindeutigkeit gekennzeichnet, die häufig die Grenzen zum Antisemitismus überschritt. Eine Thematik, die in den 80er Jahren viel diskutiert wurde und dann, wie gerade eben beschrieben, vor allem durch die Diskussionen, aus denen dann auch die Antideutschen hervorgingen, zu einem starken Bruch innerhalb der Linken geführt haben. Zur Zeit, dazwischen gab es dann auch so eine Ruhephase, also vor allem während der Zeit des sogenannten Friedensprozesses, als irgendwie alle gehofft haben, jetzt wird es endlich gut da unten und die Diskussionen waren einfach nicht mehr so stark. Und mit dem Ausbruch der zweiten Intifada ist dann das entstanden, was ich gerade beschrieben habe, oder wo wir gerade ein Bild von gesehen haben, diese neue militante Israel-Solidarität der Antideutschen. Der Untertitel des Vortrags sagt ja, dass es um diese Extreme vor allem in diesen Identifikationen gehen soll. Hier kommt mal ein Beispiel des einen Extrems, dieser Palästina-Solidarität, die wenig klar abgrenzbar ist vom Antisemitismus. Wir sehen hier ein Bild aus einer Zeitung der linken pro-palästinensischen Bewegung der 70er Jahre, in der der Davidstern und Hakenkreuz vermischt werden. Das war eine ganz gewöhnliche Symbolik, das zeigt sich in Worten genauso, also das faschistische Regime Israel, in den Flugblättern konnte man sowas lesen wie dass das, was Israel mit den Palästinensern macht, dass das doch noch viel schlimmer ist als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben und so weiter. Deswegen hat das auch Eike Geisel damals als diese Palästina-Solidarität als Teil der Wiedergutwerdung der Deutschen gesehen, weil so die Annahme mit Boykottaufforderungen, das ist das große Bild, das wir sehen in der Hafenstraße in Deutschland, der Forderung nach dem Boykott Israels, die ja auch gewisse Assoziationen an den Boykott der jüdischen Bevölkerung, der jüdischen Geschäfte und so weiter weckt, weil damit offensichtlich eine Entlastungsstrategie verbunden war. Wenn die Israelis irgendwie noch viel schlimmer sind als die Nazis, dann sind ja irgendwie die Nazi-Verbrechen nicht mehr so schlimm. Das ist die eine Seite, die also zu diesen erwähnten Diskussionen geführt hat. Ich habe hier mal ein Beispiel, eine Einschätzung über die Diskussion von einem Antifa-Aktivisten aus Frankfurt, der sagt, also das Thema, wo also auf jeden Fall darüber diskutiert wurde, früher oder später, war das Thema Antideutsche oder Israel, wie du es nennen willst. Also wenn sich Leute nicht über irgendwas, wenn Leute sonst nie Diskussionen geführt haben, spätestens dann hat es richtig gekracht und es wurde sich angebrüllt oder Leute haben nicht mehr miteinander geredet. Also wir haben einerseits gesehen, diese, also wenn ich jetzt nochmal zurückmache, ne, es gibt durchaus mehr als genug Grund, eine Diskussion zu führen. Ich denke, das erklärt sich. Aber diese Diskussion, wie sie geführt wurde, dass die dazu geführt haben, dass sich Leute prügeln, dass Leute nicht mehr miteinander reden, wie es bei kaum bisher einer inhaltlichen Diskussion sich in den letzten Jahren gezeigt hat, außer vielleicht in den 80ern, als maoistische Gruppen sich auch geprügelt haben. Das ist schon erstaunlich. Dieser sogenannte neue Antisemitismusstreit ist von einer Heftigkeit, also ich will mal ein paar Beispiele bringen. Die Phase 2 hat mal überlegt, das ist eine Zeitschrift, die hat mal überlegt, eine Sonderausgabe zu dem Thema zu machen und wollte als Titelbild ein Adressbuch abbilden, wo alle Namen durchgestrichen sind, um die Situation darzustellen, weil so viele sogar persönliche Beziehungen in dieser Auseinandersetzung kaputt gegangen sind. Ganze Gruppen auch im Antifa-Bereich, die sich in den letzten Jahren gespalten haben, bei denen hing das zum Teil auch mit dieser Nahost- und Antisemitismus-Diskussion zusammen. Also auch bei der Antifa-M und der AAB hat das eine Rolle gespielt. Man denke an die Messerattacken, also ein antiimperialistischer, antizionistischer Aktivist auf Israel-solidarische Linke in Berlin. Man denke an die Schlägerei auf einer Demo in Hamburg, als es darum ging, ob und an welcher Stelle israelische Fahnen in einer Demo mitgeführt werden dürfen. In Frankfurt beispielsweise gibt es ein Wohnprojekt, was sich mittlerweile in zwei Parteien gespalten hat, die nicht mehr miteinander reden. Die Ursache damals war, dass jemand einen Davidstern dort irgendwo eine frisch gemalte Wand gepinselt hat und der ist dann verprügelt worden und man hat in dem Haus keinen Konsens darüber herstellen können, ob das okay ist, jemanden zu verprügeln, der irgendwas an der Wand kritzelt. Also natürlich nicht irgendwas, es ging schon um den Davidstern. Mittlerweile ist es so, dass in diesem selbstverwalteten Hausprojekt zwei Parteien existieren, die keinen Kontakt mehr miteinander pflegen, was sehr schwierig ist in so einem selbstverwalteten Hausprojekt. Diese Diskussion ist auch in andere Bereiche diffundiert. Also in Attac gab es eine Antisemitismus-Diskussion. Ich hatte mal auch jemand von der Taz angerufen und dann, du sag mal, stimmt das? Ist Katja Kipping antideutsch, also die stellvertretende Linksparteivorsitzende und so. Also das ist auch nicht nur in der radikalen Linken, sondern das geht darüber hinaus. Dieser Diskussionsstil ist geprägt von Handgreiflichkeiten, von Polemik und Denunziation. Also insbesondere heißt das immer, die gegenseitigen Faschismusvorwürfe gehen in beide Richtungen. Und immer wieder geht es auch um Diskussionen um die Zugehörigkeit zur Linken. Also immer, das wird immer behandelt, was ist links, wer gehört noch zur Linken, welche Position, die dort vertreten wird, kann noch der Linken zugerechnet werden. Was auch sehr auffällig ist, ist eine hochgradige Identifizierung dieser beiden Extrempole, zumindest mit den jeweiligen Seiten im Konflikt. Also und auch der Parteien quasi hier, wenn sie aufeinandertreten. Also es ist ganz klar, dass da für Akteure der beiden Pole kaum Grauzonen möglich sind. Diese Diskussion, in der wird auch immer sowas eingefordert, die Basisbanalitäten. Also es gibt sowas wie einen Bekenntniszwang. Da werden so Sachen in den Raum gestellt, die scheinbar für jedermann und irgendwie einleuchtend sein sollen. Zum Beispiel sowas wie das Palästinensertuch ist Zeichen des antisemitischen Wahns oder sowas. Das soll jedermann sofort einleuchtig sein. Sowas gibt es halt viel. Und diese beiden Seiten sind von einem extremen Hass aufeinander gekennzeichnet. Ich bringe mal noch ein paar Beispiele dazu aus den Interviews, die ich geführt habe. Da geht es zum Beispiel um diesen Faschismusvorwurf. Also das Krasseste, was ich erlebt habe, ich wurde auch schon als Faschistin beschimpft, wenn ich gesagt habe, ich finde, dass es grundsätzlich eine Lösung geben muss in Sachen Rückkehrrecht. Und ich habe da immer klar die Meinung vertreten, dass es eine politische Lösung geben muss. Und der Faschismus- oder NS-Vorwurf in die andere Richtung. Ein antideutscher Journalist, der sagt über die junge Welt, eine pro-palästinensisch auch orientierte linke Zeitschrift. Die junge Welt ist ein nationalsozialistisches Kampfblättchen in großen Teilen, wenn man die noch links nennen würde. Okay, sie selbst würde sich das noch nennen. Was auch sehr auffällig ist, wenn man Aktivistinnen und Aktivisten interviewt, diese, was ich gesagt habe, Stärke der Identifizierung, auch Emotionalität bezogen auf diesen Konflikt. Also aus einem Interview: Also für mich ist Israel, wie soll ich sagen, was Erstaunliches. Ein Land im Nahen Osten, was anders funktioniert als die umliegenden Länder, kulturell, politisch, wo so verschiedene Leute zusammenleben wie in keinem anderen Land der Welt, was politisch sozusagen so eine große Spannbreite hat, wie ich es auch nirgendwo erlebe und das auf kleinstem Raum mit nur 6 Millionen Menschen. Das finde ich, also es ist Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Israel lande, wird der dritte Gang eingelegt. Das Leben wird schneller, heftiger, heißer, tiefer, komischer. Also, dass da auch ganz viel Begeisterung und sowas mitschwingt. Aber ebenso auch mittlerweile, nachdem die Diskussion schon eine Weile lief, auch eine ganze Menge an Frustration. Ein sich selbst als antideutsch verstehender Aktivist, der auch sagt, also ich persönlich habe viel Energie auf den Konflikt verwendet, aber also er hat gemerkt, es ist einfach nichts dabei rausgekommen und er versucht jetzt mittlerweile das zu vermeiden, sich irgendwie damit zu beschäftigen, weil die Diskussion so frustrierend ist und eher zur Konfrontation als zu irgendwelchen Ergebnissen führt. Damit kriegen wir den Bogen zu einem anderen Bereich, denn es gibt eben nicht nur die extremen Pole, von die ich gerade so ein bisschen umrissen habe, sondern es gibt auch eine ganze Menge zentristische Positionen. Also ein Beispiel von einem Redakteur, der ja auch eher antideutsch ausgerichteten Zeitschrift Phase 2, der sagt, wir wissen, dass es diese Ungerechtigkeit gibt. Wir wissen um die schwere Lebensrealität in Palästina. Das ist offensichtlich, wie dort Wasserpolitik betrieben wird, dass es da eine Menge Ungerechtigkeiten und repressive Politik gibt. Aber wie gesagt, der Zugang zu dem Thema ist die politische Wirklichkeit hier. Was ihm da gelingt, ist eine Differenzierung zwischen einerseits einer Auseinandersetzung mit diesem Konflikt und einer Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus, die üblicherweise sehr häufig nicht gemacht wird. Das heißt zu sagen, okay, wir sehen, Israel macht alles Mögliche, was uns nicht gefällt, den Palästinensern geht es irgendwie auch nicht so richtig gut, aber wir sagen auch, wir machen hier keine anti-israelische Propaganda, weil wir damit eher dem Antisemitismus nützen würden. Das ist eine von den verschiedenen Positionen, die sich irgendwie dazwischen bewegen, die es auch gibt. Und ich werde nachher auch versuchen zu erklären, wie es zu solchen Positionen kommt. Unter anderem stehen dahinter Lernprozesse. Das, was ich als über die 70er Jahre beschrieben habe, diese eindeutige, klare, bedingungslose Identifikation mit der palästinensischen Seite, ließ sich für viele, gerade aufgrund der Diskussionen, die geführt wurden, die nicht zuletzt durch die Antideutschen geführt wurden, nicht mehr aushalten. So sagt beispielsweise einer, der aus der klassischen 70er, 80er Jahre internationalistischen, auch antizionistischen Bewegung kommenden Menschen hier. Israel war natürlich als Gesellschaft oder als sich organisierende Gesellschaft trotz aller rassistischen, chauvinistischen, kolonialistischen Momente auch immer Zufluchtsort. Das, finde ich, darf man nicht vergessen. Das ist vergessen worden. Also die Diskussion hat durchaus Erfolge zur Folge gehabt, was in den letzten Jahren passiert ist und nicht nur solche Frustrationen, wie es der eine gerade beschrieben hat. Und auch bei der DKP, die ich ja gerade als Beispiel für diese eine Position, für diese reine Identifikation mit der palästinensischen Seite gebracht habe, finden wir zumindest etwas, was sie in den 70er Jahren bestimmt nicht gefordert hätten, zumindest nicht so laut nach vorne rausgestellt hätten. Wir sind für die Existenz des Staats Israel und für einen lebensfähigen palästinensischen Staat. Also es gibt doch eine ganze Menge Zwischenpositionen. Aber wie gesagt, heute soll es ja vor allem um die Extreme gehen, deswegen kommen wir wieder zurück. Ich werde das eine Extrem am Beispiel der deutschen Linken beschreiben, schlichtweg, weil es sowas woanders nicht gibt oder nicht so in dieser Art. Und zu der Palästina-Solidarität und ihren Fehlern am britischen Beispiel vor allem kommen. Warum ich die antideutsche Politik also nebenbei extrem nenne, das will ich jetzt ein paar Beispielen illustrieren. Zunächst ist auffällig, dass wir eine starke Identifikation mit allem Jüdischen vorfinden. Also, wenn man an sowas denkt, dass Antideutsche, dass es für die mittlerweile ganz normal ist, die jüdische Allgemeine zu lesen, dass es in antideutschen Zeitungen sowas gibt wie eine Seite mit jüdischen Witzen oder dass sich einzelne Aktivisten solche E-Mail-Adressen geben wie jabotinski@web.de oder sowas. Also Jabotinski muss man noch dazu sagen, wer es nicht kennt, das war der ein Vertreter des sogenannten revisionistischen, also des rechten Zionismus, der von Anfang an ganz klar die Position vertreten hat, wenn wir einen Zionismus, also einen zionistischen Staat aufbauen wollen, müssen wir einen Transfer der Palästinenser organisieren, also sprich, die müssen weg. Also eine so weitgehende Identifikation mit bestimmten Symboliken, die selbst wenn sie in krassen Gegensatz zu linken Positionen stehen. Diese Symboliken, also ihr kennt das alle sicherlich, ich habe vorhin ein Bild von der Demonstration gezeigt, die Israel-Fahnen, die David-Sterne, auch sehr beliebt, T-Shirts der israelischen Armee und so weiter. Was wir auch finden, ist eine Position, also eine philosophische Aufladung Israels mit einer heißgeschichtlichen Funktion, wenn einer der wichtigen Vordenker der Antideutschen Israel als die erste Abschlagszahlung auf den Kommunismus bezeichnet beispielsweise oder jede Israel-Kritik per se als antisemitisch bezeichnet. Und was wir auch finden, quasi als die Kehrseite dieser Identifikation im Sinne der Identitätslogik, eine islamophobe, orientalistische Position der Ablehnung der als anderen Seite empfundenen, nämlich der palästinensischen. Beispiel dafür ist eben die häufige Darstellung der Palästinenser als Horden, als größtes antisemitisches Kollektiv oder denken wir an die Mauerdebatte. Also hochkomplexes Phänomen, da wird von Israel diese Mauer oder manchmal Grenzzaun genannt, aufgebaut. Von antideutscher Seite wird sie in der Regel unterstützt und zwar mit dem Argument, sie verhindert Anschläge, Attentate. Das mag seine Berechtigung haben, aber dass diese andere Seite überhaupt nicht gesehen wird, also die Problematik, die man als Linker vielleicht an sich hat, wenn Grenzen gezogen werden, wenn Mauern gezogen werden, vor allem wenn Mauern gezogen werden, die einzelne Menschen in kleinen Enklaven einzäunen. Also das gibt es ja bestimmt, also die Städte wie Kalkilia, wenn Menschen von ihren Freunden, Familien und so weiter, von ihren Subsistenzgrundlagen komplett abgeschnitten werden und sowas. Das, was alles auch mit dieser Mauer zusammenhängt, was die Palästina-Freunde in der Regel zu großen Mauergegnern werden lässt, dass diese andere Seite nicht mitgesehen wird, all das steht für eine ziemlich starke Identitätslogik, wo quasi die andere Seite zum Opfer fällt. Der gesamte Diskurs über den Nahostkonflikt in der Bundesrepublik zeigt sich aber als relativ komplex, weil, ich habe jetzt zu dieser Begrifflichkeit mit dem Frame, Deutungsmuster nichts gesagt, aber das ist auch jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur zu sehen, dass wir eine Vielzahl von Positionen haben, eine Vielzahl von grundlegenden Sichten auf die Thematik, von grundlegenden Zugängen. Das ist einmal eben diese Wahrnehmung über die Situation von Besatzung und die Solidarisierung mit den Besetzten. Andererseits eben auch diese starke Konzentration und starke Aufmerksamkeit für Antisemitismus, für möglicherweise bestehende deutsche Verantwortung und so weiter. Da gibt es eine Vielzahl von Zugängen, die zu einer am Ende dann doch recht komplexen Debatte führt. Auch darauf werde ich dann nachher am Ende nochmal zurückkommen und jetzt erst noch einen kurzen Einblick in die britische Situation geben. Bei der britischen Linken stellt sich das nämlich ganz anders dar. Also, das ist jetzt so ein kurzer Einblick in die britische Linke. Das, ich gebe zu, steht vielleicht, naja, boah, ich trinke mal was, dann könnt ihr euch das ein bisschen angucken. Die britische Linke ist erstmal von ihrer Dimensionierung her doch der Deutschen recht ähnlich. Also, dass man so unterscheidet zwischen einer traditionellen, mehr so aus der Arbeiterbewegung kommenden Linken und einer eher postmaterialistisch orientierten, dass wir da natürlich unterschiedliche Grade von Militanz und Reformismus und Revolutionsorientierung haben. Was sehr wichtig ist, ist das eine groß und dick in der Mitte stehende Wort, die gesamte britische Linke ist, und das ist wirklich eine großer Unterschied zur deutschen, sehr, sehr stark vom Trotzkismus beeinflusst. Also die gesamte Traditionslinke, auch die Linke innerhalb der Labour Party und so weiter, die haben alle ihre Parteischulungen in den 70er oder 80er Jahren in irgendwelchen trotzkistischen Parteien und Parteichen gemacht. Und deren recht traditionalistisches Weltbild hat einen sehr starken Einfluss auf den Diskurs. Die Nahostdebatte in Großbritannien, hier mal geschildert in einem Interview von einem Funktionär der trotzkistischen Socialist Workers Party. Der sagt da, there's a broad identification of the Palestinian cause now right across the British left and right across the anti-war movement. I think it is increasingly becoming in the British left and globally an acid test on where you stand. Not just simply a question of identification with Palestine, also what solution there is in Palestine. Also was das bedeutet, er sagt sehr richtig, dass die britische Linke und die Antikriegsbewegung und so weiter ganz klar sich mit der palästinensischen Seite identifiziert. Und er sagt, dass es aber nicht nur darauf ankommt, dort ist man für die Palästinenserinnen oder für die Israelis, sondern auch noch die Frage, welche Position genau vertritt man dort? Und damit meint er die sogenannte One-State-Position oder One-State-Solution. Also die antizionistische Position der Anerkennung, also der Nicht-Anerkennung Israels. Das, sagt er, auch hier sieht man, es ist so eine, der Nahostkonflikt wird verwendet, um zu erklären, wer zur Linken gehört und wer nicht. Das, sagt er, ist ganz klar. Eine linke Position ist nur, wer diese Einstaatslösung vertritt. Und wenn wir uns also diese britische Debatte angucken, dann ist es nicht wie in der Bundesrepublik, dass Kritikerinnen und Kritiker Israels gegen Kritikerinnen und Kritiker der Palästinenser oder Freundinnen und Freunde Israels gegen die Freundinnen und Freunde der Palästinenser stehen, sondern, ups, da war schon was da unten, was nicht hin sollte, aber, sondern wir finden Streit bestenfalls unter Leuten, die sich erst einmal in ihrer Kritik am Staat und in ihrer Ablehnung des Staates Israel erstmal einig sind, die sich aber nicht einig sind, ob man nun eine binationale Lösung anstrebt oder eine Lösung, wo die Palästinenserinnen und Palästinenser Selbstbestimmungsrechte haben, und das gibt es durchaus, diese Forderungen, die Jüdinnen und Juden nur Minderheitenrechte, oder ob man doch anerkennt, dass es zwei Staaten möglicherweise geben könnte, dass beide Seiten sowas wie legitime Rechte haben. Streit gibt es auch noch zu, wie viel Gewalt, ob die Selbstmordattentate und so weiter akzeptiert werden. Aber weiterhin ist klar, der Streit findet nur statt unter Palästina-solidarischen Personen. Es gibt nur eine einzige Gruppe, die da so ein bisschen herausfällt, die sowas führt wie hier in Deutschland, diesen Diskurs über, der kritisch den linken Antizionismus und seine antisemitischen Implikationen diskutiert. Das ist die Alliance for Workers' Liberty, eine kleine, auch trotzkistische Partei, die aufgrund dieser Tatsache, dass sie da ein bisschen eine andere Position vertritt, und wirklich nur ein bisschen andere, also muss sich auch vor Augen führen, die machen jede Woche eine Demonstration vor der israelischen Botschaft für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. Aber, weil die auch immer dazu sagen, Two Nations, Two States, wir sind dafür, dass Israel anerkannt wird, wir sind dafür, dass es dass anerkannt wird, dass auch die israelische Bevölkerung Rechte hat, die gewürdigt werden müssen, weil sie sowas macht, ist sie der totale Outcast letztendlich. Also da kursieren dann auch lustige Gerüchte. Also mir hat mal einer im Interview erzählt, naja, da gibt es ja noch diese Alliance for Workers' Liberty. Also ich glaube, also die sind ein bisschen komisch. Ich glaube, die unterstützen die Palästinenser, weil die mehr sind oder so. Und also solche Theorien kursieren dann auch. Und dann gibt es noch eine ganz große Ausnahme, das ist mehr so das linksliberale Spektrum, Engage, eine Gruppe von Akademikerinnen und Akademikern, die sich vor allem eben mit dieser linken Diskussion beschäftigen, also die so ein bisschen linke Metadebatte machen, wie sie in Deutschland ja eigentlich eher der Standard ist. Also man könnte ja hier auch manchmal das Gefühl kriegen, dass die Linke schon in dieser Diskussion mehr Metadiskussion führt, als direkt Diskussionen über den Nahostkonflikt selbst. Und dann gibt es noch so ein paar, die rausfallen, wie die Communist Party of Great Britain und einige Anarchistinnen und andere, die aus diesem Grundkonsens rausfallen, weil sie schlicht die Frage nicht so zentral finden, weil sie sagen, es ist für mich jetzt nicht ganz so wichtig, ob jemand irgendwie jetzt 100% gegen Israel ist oder so. Das mache ich nicht für mich zum Zugangskriterium. Das allerdings sind alles schon Sachen, die quasi aus diesem Konsens rausfallen. Was eher konsensfähig ist, ist sowas, wie wir es hier sehen, eine radikale Positionierung gegen Israel, die, und da haben wir es wieder, sehr unklare Grenzen zum Antisemitismus aufweist, die häufig deutlich überschritten werden. Schauen wir, also in diesem Bild ist es relativ eindeutig, wenn wir uns das anschauen, was da alles drin vorkommt. Also selbst was man sich kaum vorstellen kann, Muster noch aus dem, bestimmte Annahmen aus dem christlichen Antijudaismus kommen sogar hier noch. Also dass Sharon als Antichrist dargestellt wird, die Finanzierung von den USA, dass das SS, wenn wir es sehen in diesem Schriftzug Massaker, der da steht, ne? Also die Gleichsetzung der israelischen Politik mit dem Nationalsozialismus und so weiter. Also diese ganzen Argumente des klassischen Antizionismus, wir natürlich, also den gibt es auch hier, ne? Also ich werde es nicht so sagen, dass es das hier nicht gibt. Ich stelle es jetzt bloß am britischen Beispiel dar. Das führt auch zu solchen Momenten, Israel immer besonders herauszustellen als Racist, Colonialist, Oppressor State und so weiter. Vielleicht ein anderes Beispiel. Hier eine sehr weit verbreitete Broschüre der Socialist Workers Party, wo sie heißt Israel, the Hijack State, America's Watchdog in the Middle East. Also Amerikas Wachhund im Nahen Osten, das ist Israel, dieses wütende, bluttriefende, zähnefletschende Tier, was die USA letztendlich zieht, somit irgendwie steuert. Also, dass eine Linke in ihren Publikationen so vielfältig auch antisemitische Momente aufgreift, hier vielleicht noch was aus den, das ist jetzt nicht ein linkes Poster, sondern von der Muslim Association of Britain, aber ein Koalitionspartner der Linken in der Antikriegsbewegung, wo wir hier unten auch sehen, also Israeli, Stop Israeli Terrorism steht da drauf. Und dann sehen wir unten den Davidstern und Hakenkreuze. Diese antisemitischen Semantiken tauchen einerseits auf, aber es gibt, wenn wir etwas finden, was so diese Eindeutigkeit ausstrahlt, dann gibt es auch in Großbritannien Debatten. Aber das ist so, das nimmt nicht diese Qualität an, diese emotionale Qualität, die wir es hier erleben. Also dann hat mir beispielsweise im Interview eine der Organisatorinnen so einer Antikriegsdemo, wo diese Plakate zu sehen waren, dann gesagt, ja, ich glaube, das hat die Gefühle von vielen Jüdinnen und Juden verletzt. Aber ja, da konnten wir jetzt auch nichts weiter machen. So, das ist dann so ein Nebenschauplatz vielleicht. Wenn man sich diese Übergänge zwischen dem Antizionismus und dem Antisemitismus näher anschaut, und ich begreife das vor allem als ein Feld, wo es viele lose Übergänge gibt, dann findet man tatsächlich keine linken Akteure, die explizit sowas vertreten würden wie jüdische Weltverschwörung oder die so eine alten antijüdischen Stereotype hervorholen. Das war jetzt wirklich dieses Bild vielleicht ein Extrem, was gezeigt hat, dass man es quasi, man bezieht sich auf den Inhalt und sagt, na, der stimmt doch, irgendwie Israel kriegt doch Unterstützung aus den USA und so weiter. Man bedient sich aber der Semantiken, die aus dem klassischen Antisemitismus stammen. Und das geht noch weiter. Also diese Problematik zeigt sich vor allem auf diffizileren Ebenen, wie der Tatsache, dass der israelischen Bevölkerung beispielsweise fast keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das heißt, in diesen Diskussionen um den Nahostkonflikt, die Parteinahme für die palästinensische Seite gar nicht dazu führt, dass man sich überhaupt Gedanken macht, was ist denn eigentlich mit den Israelis da? Da wohnen ja auch ein paar Millionen. Was ist mit denen und deren Bedürfnissen? Also bei aller Berechtigung möglicherweise der Kritik spielen diese Elemente schlicht keine Rolle. Was immer wieder kritisiert wird, die Anwendung doppelter Standards. Wie oft wird beispielsweise gefordert, Israel zu boykottieren an Universitäten oder so. Noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, den Boykott Saudi-Arabiens zu fordern, weil dort Frauen unterdrückt werden beispielsweise oder so. Was auch eine Rolle spielt, das waren jetzt gerade schon diese antisemitische Sinnstruktur, das wird in diesem Bild deutlich, kann reproduziert werden, auch wenn es möglicherweise inhaltlich sich begründen lässt, dass das eine oder andere vielleicht stimmt. Aber es wird auf klassische Stereotype zurückgegriffen. Und was meines Erachtens der entscheidendste Punkt ist, wo so ein Übergang stattfindet, ist der Akzeptanz von Bündnispartnern, die klare Antisemitinnen und Antisemiten sind und da kein Blatt vor den Mund nehmen. Den Hintergrund dieser Situation bildet eine neue Konstellation, die im Grunde genommen im Zuge der Proteste gegen den Irakkrieg entstanden ist, an dem ja Großbritannien in wichtiger Funktion beteiligt war. Da hat sich nämlich etwas ganz Neues gebildet, eine Koalition aus Linken und islamischen Organisationen, die gemeinsam diese riesengroßen Antikriegsproteste organisiert haben, bis hin zu dieser großen, von 2 Millionen Menschen in London besuchten Demonstration. Aus dieser Situation und der Idee, dass man das auch beispielsweise für linke Politik als einen neuen Mobilisierungsschub nutzen kann, dass man vielleicht diese Aktivierung der Musliminnen und Muslime nutzen kann, um jetzt Wahlerfolge zu erzielen. Aus dieser Situation heraus haben sich Koalitionen gebildet, wie die Respect Party, die im Wesentlichen aus der Muslim Association of Britain besteht, und der Socialist Workers Party. Und es hat sich in dieser Situation auch so etwas gezeigt, wie ich es vorhin beschrieben habe, für die Antideutschen, wo die Vereindeutigung der Positionen vorgenommen wurde. Wenn die Identifikation mit einer Seite plötzlich dazu führt, dass bestimmte ehemals wichtige Positionen, eigene linke Positionen, dabei den Bach runtergehen. Also wir denken, das ist beispielsweise in einer Partei, in einer Zeitschrift der Labour-Linken kritisiert worden, dass auf einer Veranstaltung ständig, also es ging um Iran, dass in einer Veranstaltung ständig die iranische Demokratie gelobt wurde. So, klar, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Man denke an Livingston, den Londoner Bürgermeister, der zum Weltsozialforum und zu anderen Events islamistische Gelehrte einlädt und dann plötzlich nicht mehr bereit ist, weil diese ja irgendwie die Koalition mit den Muslimen darstellen, nicht mehr bereit ist, über all die Implikationen, die das noch hat, nachzudenken, wie deren absolute krasse Homophobie oder Antisemitismus auch. Man denke an eine Sache, die ich erlebt habe, eine Diskussion auf einer Veranstaltung der Socialist Workers Party zum Thema Linke und Islam. Da hat jemand berichtet, dass die kanadische Schwesterpartei der Socialist Workers Party, die heißt auch SWP, in ihrem Wahlprogramm gefordert hat, religiöse Schiedsgerichtsbarkeit für Muslime einzuführen, also sprich die Scharia einzuführen in Kanada. Dieser Bericht ist von großem Beifall begleitet worden. Und eine Stimme des Widerspruchs ist dort, also hat vollkommen auf Granit gebissen. Das sicherlich für mich irgendwie erschütterndste Beispiel war auf einer Veranstaltung der Socialist Workers Party. Das war die Konferenz Marxism, das ist jährlich so das größte linke Ereignis, was es eigentlich gibt in Großbritannien. Also da macht die SWP eine große Konferenz, eine Woche lang finden da ganz viele Veranstaltungen statt. Alle anderen linken Parteien und Grüppchen bauen außenrum ihre Stände auf und alle verkaufen ihre Zeitungen. Und auf der Abschlussveranstaltung waren alle möglichen Rednerinnen und Redner, da waren Studi-Aktivistinnen, da war ein kolumbianischer Gewerkschaftsführer, da waren Parteifunktionäre und es war unter anderem auch da Hassan Tamimi, das ist ein islamistischer Theologe und der hat etwas geschafft, was alle anderen nicht geschafft haben, nämlich die Leute zu minutenlangen Standing Ovations zu bringen, indem er Folgendes gesagt hat. Er sagte, all my life I've been a member of the Muslim Brotherhood and I'm proud of it. And all my life I've been a staunch supporter of the Hamas. So, das waren die Worte seiner Identifizierung mit der Muslimbrüderschaft und der Hamas, die dafür sorgten, dass die etwa 700 Anwesenden aufstanden und ihm minutenlang Standing Ovations gaben. Ich denke, das macht so ein bisschen die Logik deutlich, wenn ich sage, dass man nicht selbst antisemitische Vorurteile braucht, wenn man aber solchen Bündnispartnern solchen Beifall zollen kann. Zusammenfassend zur britischen Diskussion. Die ist dominiert also von dieser Wahrnehmung, dieser Hierarchie, dieser Machtdifferenz zwischen den schwachen Palästinenserinnen und dem starken Israel. Dazwischen werden dann nur so kleinere Diskussionen verhandelt. Antisemitismus ist wirklich nur was marginale Akteure interessiert und bestenfalls wird noch drüber gestritten, was ist denn nun die demokratische Lösung? Eine, die nur die Palästinenserinnen entscheiden lässt und dann den Israelis auch noch irgendwie Rechte gibt oder doch eine, wo beide Seiten Rechte haben. Die Frage, die ich ja so ein bisschen beantworten wollte, ist, wie es zu diesen unterschiedlichen Positionen kommt. Also ich habe ja gesagt, dieser historische Hintergrund legt irgendwie das schon nahe. Es gibt einen klassischen antizionistischen Bias innerhalb der Linken, eine Unsicherheit und einen blinden Fleck beim Thema Antisemitismus. Es gibt aber auch, wie wir gesehen haben, einen großen Einfluss der jeweils nationalen Prägung. Wie sonst sollte diese doch recht große Differenz in den beiden Diskursen zustande kommen? Und es kommen natürlich auch noch diverse sozialpsychologische Momente dazu, die ich aber nicht ausführen kann. Kurz zusammenfassend zur Bundesrepublik. Die Tatsache, dass das Thema, das haben ja auch die Zitate vorhin gezeigt, dass das Thema Nahostdiskurs so extrem verflochten ist mit einer Grundfrage letztendlich der deutschen politischen Kultur, mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus oder Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus, dieses ständige Parallellaufen, diese ständige Vermittlung dieser beiden Elemente hat zu einem widersprüchlichen Ergebnis letztendlich geführt. Wir haben einerseits diese Extreme, früher habe ich auch mal gesagt, deutsche Linke, fasst euch lieber mal nicht mit dem Thema, da kommt nichts bei raus, da kommen nur schwachsinnige Positionen und dann geht man mit Messern aufeinander los. Aber was sich auch gezeigt hat, vor allem in diesen in den kurz angerissenen Lernprozessen, in diesen Zwischenpositionen, dass diese Tatsache, dass es sich immer um eine offene Wunde handelt, dass immer Grundkonflikte der politischen Kultur mitverhandelt werden, dass sich da nie Ruhe einstellt, dass quasi immer, also eine Meinung, die zum Thema Nahostkonflikt geäußert wird, immer wieder eine Gegenmeinung hervorbringt. Das führt zu einer Situation, wo sich auf der kollektiven Ebene sowas wie ein Lernprozess herausbildet, weil man mit ganz einfachen Argumentationsmustern in diesem relativ komplexen Diskurs nichts zu melden hat. So, also führt das auf der Wahnsinn auf individueller Ebene, auf kollektiver Ebene zu sowas wie Erkenntnisfortschritten und einem Lernprozess. Als ein Beispiel habe ich in meiner Diss vor allem zwei Interviews verglichen mit Funktionären von Linksruck und der Socialist Workers Party, wo man zwar sieht, dass die sehr, sehr ähnliche Positionen vertreten. Im Grunde genommen, also das sind dieselbe Organisation, also jetzt nicht mehr, Linksruck hat sich ja mal wieder aufgelöst und ist kurzzeitig in einer anderen Organisation aufgegangen. Dieser Vergleich hat gezeigt, also schon allein die Tatsache, dass der britische Funktionär schlicht das so in wenigen Sätzen alles abtun konnte, der hat eine klare Position. Das war der, den ich vorhin gesagt habe, hier die Linke muss sich klar positionieren und welche Lösung man anstrebt, das entscheidet darüber, ob das eine Linke ist. Ne? Diese Eindeutigkeit, das konnte sich beispielsweise der Linksruckfunktionär nicht leisten. Er musste sich mit einem komplexeren Diskurs auseinandersetzen. Er hat akzeptiert, dass auch Antisemitismus eine Diskussion ist, eine Problematik, eine Ebene, die hier verhandelt werden muss. Und bei anderen Akteuren hat das eben dazu geführt, dass sich komplexere Positionen gebildet haben, die halt verschiedene Ebenen in der Lage sind anzuerkennen, vielleicht auch auseinanderzuhalten und die Komplexität der Vermittlung dieser Ebenen auch zu sehen. Aus Zeitgründen führe ich das leider jetzt nicht aus, damit wir zum Schluss kommen endlich. In Großbritannien stellt sich so dar, dass diese klassische linke Position nicht wie in Deutschland gebrochen wird durch das Thema Nationalsozialismus. In Deutschland ist es so, dass da Alternativen quasi auftauchen, ganz andere Sichtweisen auf das Thema Nahostkonflikt aufkommen durch diese Diskussion. In Großbritannien ist es so, dass die diskursiven Gelegenheitsstrukturen dieses Diskurses dazu führen, dass die klassische linke Position verstärkt wird. Also Großbritannien als alte Kolonialmacht, wo sich die Linke immer als explizit und ganz besonders antikolonialistisch und antirassistisch verstanden hat. Das ist eine Voraussetzung, die eine Identifikation beispielsweise mit den Palästinenserinnen und Palästinensern erleichtert. Dass der Trotzkismus dort so dominant ist, ist auch was, was diesen Anschluss an diesen traditionalistischen Diskurs erleichtert. Das sind alles letztendlich Anreize für eine einfache Überidentifikation mit der palästinensischen Seite. Diese Identifikationsprozesse sind letztendlich ein dreischrittiger Prozess und das ist jetzt etwas, was ich sowohl bei der Palästina-Solidarität, bei der Extremen, als auch bei der extremen Israel-Solidarität sehe. Es steht am Anfang in beiden Prozessen das Kritisieren eines Missstandes oder das Identifizieren einer Opfergruppe. Im Fall der Antideutschen war es beispielsweise der Missstand des Antisemitismus in der Linken. Im Fall der britischen Linken war es in den letzten Jahren vor allem eben die Konstatierung von Islamophobie im Mainstream seit dem 11. September. In diesem Prozess kommt im nächsten Schritt, erfolgt nicht nur eine Solidarisierung mit dieser Gruppe, die als Opfer wahrgenommen wird, sondern auch gleichzeitig geht damit einher eine Ablehnung derjenigen, die dann eben in dieser Identitätslogik als die Gegner dieser Opfer konzipiert werden. Wenn man diese Wahrnehmungsmuster dann generalisiert, dann kommt es zu den beschriebenen Überidentifikationen zwischen dem, dass man nicht mehr klar unterscheiden kann, ob das irgendwie nun ein Linker aus Deutschland ist und ob der das noch weiß oder ob er tatsächlich ein Israeli ist und genauso, ob er ein britischer oder sie eine britische Linke ist oder ob sie nicht eigentlich am liebsten zum Islam konvertieren würde und das ist tatsächlich auch so ein Phänomen. Und diese Grenzen mit dem Objekt dieser Identifizierung, die verschwimmen, verwischen und führen zu dieser Überidentifikation, die im Zuge dieser Identitätslogik dann zur jeweiligen Stereotypisierung, rassistischen Stereotypisierung der Gegenseite führen. Wenn man eine linke Position entwickeln will, die diesen Fallen entgehen will, denke ich, sind einige Punkte wichtig. Dazu gehört eine integrierte Kritik von Dominanz- und Herrschaftsverhältnissen, habe ich hier geschrieben, insbesondere Kapitalismus, Nationalismus und Religion. Ich habe diese drei da genannt, also ich will jetzt mich nicht entscheiden, ob die alle, ob ein Teil davon nur abgeleitet ist vom anderen oder nicht. Es geht darum, dass man nicht eins dieser Momente beispielsweise aus den Augen verlieren darf, was die britische Linke gerade ganz stark macht. Und ein bisschen, nicht ganz so stark, hat man das auch bei deutschen Anti-Imp-Akteuren, dass plötzlich Religion eine Aufwertung erfährt. Also das ist Wahnsinn. Also auch in Großbritannien haben die sich eingesetzt für religiöse Schulen beispielsweise. Im Zuge der Tatsache, dass man damit Stimmen auch von muslimischen Akteuren bekommen kann, haben sich Linke, die sich doch in der Regel immer als säkular verstanden haben, plötzlich eingesetzt für religiöse Schulen. Also, dass keines dieser Dominanz- und Herrschaftsverhältnisse darf aus dem Auge geraten. Ganz klar muss diese Identitätslogik kritisiert werden, die nur zulässt, sich mit einer Seite zu identifizieren und die gesamte, einen Konflikt beispielsweise nur binär wahrzunehmen als gute Seite, böse Seite. Was aber auch mir sehr wichtig scheint, ist ein Bewusstsein der Grenzen der eigenen Positionierung, der Grenzen der eigenen Erkenntnisfähigkeit. Ich habe ja gesagt, dass auch die Arbeiterbewegung, als sie noch in der sogenannten universalistischen Phase der Ablehnung des Zionismus war, also als sie den Zionismus noch nur abgelehnt haben, weil es eine kleinbürgerliche Ideologie ist, die letztendlich egal ist, weil wir ja bald Revolution machen und uns dann alle mögen. Diese Position konnten die nur vertreten, weil sie glaubten, sie haben den Schlüssel zur, sie haben den absoluten Schlüssel zur Wahrheit in der Hand und können alle Probleme der Welt daraus erklären. Und das ist genau die Art und Weise, wie auch heute die Diskussion wieder abläuft. Also seltener so, dass jemand sagt, das Proletariat macht bald die Revolution. Man findet da komplexere Theoreme dafür. Aber ein Bewusstsein der eigenen Position, von der Bedingtheit der eigenen Positionierung, beispielsweise eben durch die nationale Prägung neben anderen, scheint mir ganz zentral zu sein und aus demselben Grund auch eine Konzeption von Menschenrechten, weil, wie wir gesehen haben, die Eindeutigkeit im Kampf, in der politischen Auseinandersetzung, so häufig dazu geführt hat, dass die Rechte von anderen Menschen plötzlich nichts mehr wert waren, dass sie instrumentell eingesetzt wurden oder schlichtweg vergessen und nicht mehr wahrgenommen wurden. Wie eine bisschen so ein Ansatz für eine universalistische Position aussehen könnte, sieht man vielleicht hier in diesem Bild. Das ist die britische Schwulenrechtsgruppe Outrage. Sie fordern hier auf ihren Plakaten einerseits die Beendigung der Verfolgung der Palästinenser und sie fordern vor allem von den Palästinensern die Beendigung der Verfolgung von Homosexuellen oder Queers. Ich denke, das ist so ein Ansatzpunkt für die Wahrnehmung von, also ein kleiner, ich meine, das ist natürlich nur Bild, ne? Für die Wahrnehmung von verschiedenen Ebenen, für das Auseinanderhalten von verschiedenen Ebenen in Konflikten, die häufig in der aktuellen Diskussion nicht möglich ist. Also die haben da einen schweren Stand auf dieser Demonstration gehabt. Es war diese kleine Einschränkung, dass man auch die Palästinenser kritisiert hat, hat dafür gesorgt, dass sie dort einen ziemlich schweren Stand hatten. Ja, jetzt bin ich im Grunde genommen durch. Noch ganz kurz mache ich ein bisschen Werbung. Wenn das diese historischen Hintergründe, die ich jetzt nur so ein bisschen anreißen konnte, noch interessieren, das ist das ja angekündigte Heft, da kann man das auch alles nachlesen. Und ansonsten bin ich jetzt fertig.